begrüße Sie. Ich möchte mit einem ganz technischen Punkt beginnen. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, der Herr Wollner und ich, bei dieses Anmeldesystem Univis, wo Sie sich für Prüfungen anmelden können und auch sollen, hat ein paar Punkte, die Ihnen vielleicht genauso wenig vertraut sind wie mir und die ich kurz zwischendurch einmal kommentieren möchte. Das erste ist, das wissen Sie sicher alle, für Vorlesungen in der Philosophie gibt es keine Anmeldung, aber jede Prüfung muss angemeldet werden. Und wenn Sie dann diese Prüfung, und da würde ich Sie wirklich bitten, jetzt schon das im Auge zu behalten, dass Sie sich tatsächlich anmelden zu den Prüfungen. Und zwar aus folgendem im System, aus folgendem Grund. Die Leiter von Lehrveranstaltungen können Sie zwar auch anmelden, also wenn Sie es übersehen oder nicht funktioniert, ist das keine Katastrophe, das kann jeder tun, jeder von uns tun, aber es ist ein bisschen ein Zeitaufwand und wenn es sich summiert, ist es ein ziemlicher Zeitaufwand. Das ist das eine, wäre aber nicht so tragisch. Ein zweiter Punkt ist, dass viele von Ihnen, Sie brauchen sich bei sich selber nur mal überlegen, mehrere Studienrichtungen belegt haben. Also manche haben ziemlich viele Studienrichtungen oder Studienpläne, in denen sie irgendwie inskribiert sind. Und der das dann einträgt, weiß das nicht so genau, wofür sie das angerechnet haben möchten. Das wissen Sie selbst am besten. Das muss man ja auch bei der Anmeldung eintragen. Das ist eigentlich der wichtige Punkt, auf den ich Sie da aufmerksam machen möchte. Sie riskieren keine Fehlzuschreibung oder Fehlzuordnung, wenn Sie es selber tun. Gibt es dazu Fragen? Oder haben Sie ohne dies schon ein gutes Gefühl bei dem ganzen System? Also mir ist es ja mindestens so neu wie Ihnen und ungewohnt, aber bei Ihnen ist vielleicht eh die Normalität. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Bitte. Naja, darüber haben wir auch gesprochen. Anmelden sollen Sie sich zu einer schriftlichen Prüfung und nicht zu den anderen Prüfungsarten. Zur mündlichen Prüfung oder wenn Sie eine Wikipedia-Arbeit schreiben, das mache ich, wenn Sie es abliefern. Ja? Da brauchen Sie sich nicht anmelden, eintragen, da gibt es ja auch keine festgesetzten Prüfungstermine von vornherein, sondern nur bei schriftlichen Prüfungen gibt es diese Eintragungsmöglichkeit für Sie selbst. Dazu vielleicht noch zu den Wikipedia-Arbeiten. Der Herr Wollner hat vor einigen Tagen eine Liste mit Vorschlägen für die deutschsprachige Wikipedia jetzt einmal ins Forum gestellt, in dieses Moodle-Forum, und davon ist eigentlich noch nicht wirklich eine, dazu ist nicht wirklich eine Anmeldung da. Sie haben sich angemeldet, aber für die englischsprachige Wikipedia. Also herzliche Einladung, sich das anzusehen. Es ist, glaube ich, selbsterklärend, diese Liste steht dabei, in einem oder zwei Fällen, dass das ein sehr umfangreicher Artikel oder aufwendiger Arbeit sein wird, voraussichtlich. Und da können natürlich zwei oder drei von Ihnen das auch gemeinsam machen und so weiter. Ich glaube, das haben wir eh beschrieben. Keine Fragen? Die kommen dann erst im Juni, kurz vor der schriftlichen Prüfung, die Fragen zur Prüfung. Okay. Da möchte ich kurz wiederholen zum letzten Mal. Ich bin also auf das Wortfeld von Kultur, Cultura, von Pflegen, Bebauen, vom Lateinischen her und auch in anderen Sprachen ist es ähnlich. Im arabischen Umran ist eine sehr ähnliche Sprachwurzel, dass etwas Pflegende, ein pflegender Umgang mit etwas als Kultur oder Umran bezeichnet wird, und ich habe auf zwei Punkte bei diesem Kulturbegriff hingewiesen. Einerseits darauf, dass wirklich es, obwohl es sehr, sehr viele verschiedene Definitionen von Kultur in der Fachliteratur gibt, Klammer auf, vor circa 50 Jahren haben zwei amerikanische Kulturwissenschaftler eine Liste der damals gängigen Definitionen zusammengestellt, Kluckhohn und Kröber, und diese Liste waren über 150 Eintragungen von, sagen wir, gebräuchlichen Begriffen oder Definitionen von Kultur. Diese 150 waren nicht alle total verschieden, natürlich, aber doch ist das eine große Bandbreite. Und das war vor einem halben Jahrhundert, in den 50er oder 60er Jahren. Inzwischen hat die Debatte über Kultur und Kulturmodelle natürlich nicht sich eingeschränkt, sondern eher verdichtet in den letzten Jahrzehnten. Also heute wäre das Buch doppelt so dick und es wären wahrscheinlich 300. Ich habe das letztes Mal auf zwei reduziert, nämlich einen Typ von Kulturbegriff, der umfassend ist, der hauptsächlich auf die ethnologische Diskussion des 19. Jahrhunderts, und zwar auf Morgan, ein umfassender Begriff von Kultur, wonach Kultur alles bezeichnet, was das, die typischen Verhaltensweisen, Denkweisen, Arten des Fühlens und Glaubens etc. des allgemeinen Verhaltens einer menschlichen Gruppe über längere Zeit beschreibt. Also nicht einen bestimmten Aktivitätszustand oder bestimmte Handlungsweisen, sondern das die Gesamtheit des Verhaltens einer Gruppe über längere Zeit. Also dieser sehr umfassende Kulturbegriff geht auf Morgan hauptsächlich zurück, Ende des 19. Jahrhunderts, und den verwende ich auch mehr oder weniger in meinen Beschreibungen. Und das habe ich abgegrenzt von einem eingeschränkten Kulturbegriff, der etwa im Sprachgebrauch vorkommt, wenn wir über Kulturnachrichten, über Kulturereignisse, eine Kulturhauptstadt oder dergleichen reden. Dann denken wir an Orchester, an bestimmte Events einer bestimmten, beschreibbaren und abgrenzbaren menschlichen Verhaltensweise, irgendeiner Art von Subgruppe einer Gesellschaft, sei es eine Elite oder eine Jugendkultur oder dergleichen, ein eingeschränkter Begriff. Diese zwei Typen habe ich unterschieden und wie gesagt, verwende ich, wenn ich von Kulturalität spreche, auch Bezug auf Philosophie, den allgemeineren Begriff. Das ist der eine Punkt gewesen. Der zweite Punkt war die Überlegung, und auch das war recht kurz nur ausgeführt, ob es sich dabei um etwas Statisches oder um etwas Dynamisches handelt. Wir haben ja in der gewöhnlichen Verwendung des Wortes beide Fälle. Wir sprechen sowohl von Agrikultur oder Gartenkultur, Hortikultur etc., wo wir etwas, eine Tätigkeit bezeichnen, als auch von Zuständen als Kultur. Pilzkultur im Labor ist nur ein Beispiel, das für unser Thema wenig Rolle spielt, aber diesen statischen Effekt bezeichnet. Und ich meine, das, was man eigentlich im Auge behalten muss, ist, dass dieser Zustand immer ein vorübergehender, ein in sich dynamischer ist. Dass es so etwas wie rein statische Kulturen in sich geschlossen und unveränderlich nicht gibt, sondern dass man so Kulturalität oder kulturelles Verhalten danach beschreiben muss, dass sowohl etwas vorhanden ist, eine Prägung, eine Tradition, eine Sprache oder was auch immer, dass aber mit diesem Vorhandenen stets irgendwie kritisch verfahren wird, etwas Neues gemacht wird, etwas geschaffen wird. Also mit einer Kurzformel einer lateinischen Kultur ist creata creans. Das ist jetzt so nicht leicht zu verstehen, aber es ist eine Anspielung auf eine platonische, neuplatonische Sprechweise des Mittelalters. Das war der erste Punkt zum Kulturbegriff letzte Woche. Dann zweitens habe ich zu Ibn Khaldun einiges ausgeführt, diesem, wie ich glaube, Pionier, weltweit als Pionier anzusehenden Theoretiker des 14. Jahrhunderts, der sozusagen nach Gesetzmäßigkeiten von menschlichen Verhaltensformen zuerst gefragt hat. Und drittens bin ich dann auf diese von Johann Galtung aufgeworfene Frage, gibt es so etwas wie wissenschaftliche Stile? Gibt es also ein unwillkürliches Verhalten von individuellen Wissenschaftlern? Er spricht von Sozialwissenschaftlern, aber man kann das generalisieren. Gibt es ein unwillkürliches, überindividuell verbreitetes Verhalten, das man auch als kulturell bezeichnen kann, in Bezug darauf, was man davon hält, ob ein Gedanke, eine These gut begründet ist, ob sie beweisbar ist und so weiter. Das war diese Frage nach den Stilen bei Galtung, und am Schluss der Stunde bin ich letztes Mal auf solche Zuschreibungen eingegangen, die man anderen Kulturen gegenüber hat. Eine Kollegin hat mir nach der Vorlesung dann gesagt, dass sie dieses Beispiel, sie ist heute nicht da, ich weiß, dass sie nicht da ist, weil sie sagte, dass sie nicht da sein wird. Das heißt, das ist nicht der einzige, das sehe sie auch nicht, dass sie dem nicht zustimmt. Und ich möchte den Einwand der Kollegin, weil letztes Mal keine Diskussionszeit mehr war, doch auch bringen. Sie kennt die Schweiz, und das Beispiel war aus der Schweiz, wenn Sie sich erinnern, fingiert aus Europa im Vergleich zu Japan, aber eigentlich Schweiz und Deutschland. Sie kennt die Schweiz sehr gut, und zwar in dieser Gegend, weil sie Schweizer oder Deutsche ist, die in der Schweiz lebt, aus der Gegend, in der die Schweiz sozusagen dreikulturell ist, also aus dem deutsch-französisch-schweizerischen Gebiet in der Gegend von Basel. Und sie sagt, das stimmt überhaupt nicht, was da Hohenstein oder Peter Bixel mit diesen Zuschreibungen gemeint hat. Da müsste sie in jedem Detail sozusagen widersprechen. Und ich sage das jetzt deswegen, diesen Einwand, weil er mir richtig zu sein scheint. Fast jeder, dem das passiert, dass seiner eigenen Gruppe etwas zugeschrieben wird, in dem Fall Bixel tut das, und dann Hohenstein, widerspricht. Sagt, das ist zu allgemein, das ist zu klischeehaft, das ist nicht die Wirklichkeit. Ich habe bei dem Einwand der Kollegin an ein Seminar gedacht, das ich vor einigen Jahren einmal in einer international zusammengesetzten Gruppe gehalten habe, und das mir dafür sehr illustrativ erscheint. Dieses Seminar war sozusagen das Treffen von Leuten aus, ich glaube, es waren circa 20 Nationalitäten bei 25 Teilnehmerinnen, also sehr bunt zusammengesetzt und nicht nur europäische. Und ich habe damals damit begonnen, dass ich die Frage gestellt habe, die Leute selbst beantworten sollten, die Frage, was denken Sie, dass andere über Sie denken? Also was denkt eine Kolumbianerin darüber, was Europäer über sie denken oder Asiaten oder Afrikaner? Was denkt eine Ungarin bei der gleichen Frage? Und was denkt ein Österreicher etc.? Und was sollten die anderen denken, und wovon glauben Sie, dass die anderen es denken, aber nicht denken sollten, weil sie sich nämlich irren? Das waren so Einstiegsfragen, und die wurden begeistert beantwortet, mit einer einzigen Ausnahme. Eine Teilnehmerin des Seminars hat allen erklärt, es gibt nichts, was bei uns besonders wäre. Bei ihr zu Hause gibt es nichts Besonderes. I'm just normal, hat sie gesagt. Sie kommt aus einem Staat der USA, nicht einer zentralen, nicht einer riesigen Großstadt, einer mittleren Großstadt, also nicht New York oder Los Angeles oder so, und auch nicht aus vom Land. Sie ist just normal. Ihr fällt schlecht, sie hat keine indianischen Vorfahren, sie hat, soviel ich sie weiß, auch keine spät immigrierten Osteuropäer als Vorfahren oder jüdische oder afrikanische, nichts dieser Art, just normal. Und da gibt es nichts zu sagen, meinte sie damals. Es gibt nichts, was da nicht normal wäre in Minnesota. Am Ende des Seminars war sie dann anderer Meinung. Also das ist schon einmal eine Frage, ob man so etwas überhaupt, diese Zuschreibung an sich überhaupt akzeptiert. Aber ich glaube, sie geschieht immer wieder. Und in dem Fall der Kollegin da aus den USA war eigentlich die Schwierigkeit nur die, deutlich zu machen, und dafür fand ich die Antwort ja auch sehr, sehr gut und passend, deutlich zu machen, dass es diese Normalität nicht gibt. Schlicht nicht gibt. Dass es eben so etwas wie to be just normal, normally human, nicht gibt. Ich habe das letzte Woche mit dem Satz versucht zu sagen, dass es nicht eine natürliche Kulturalität gibt unter Menschen. Das war es mehr oder weniger vom letzten Mal. Haben Sie dazu Fragen oder noch Ergänzungen? Nein? Dann mache ich noch eine Frage, die eigentlich noch zu den Überlegungen der letzten Stunde gehört. Stimmt es überhaupt, die Antwort habe ich ja eigentlich jetzt schon irgendwie vorweggenommen, aber stimmt es überhaupt, dass auch Philosophie, also das Umgehen mit Begriffen, das Argumentieren mit abstrakten Thesen, dass auch Philosophie so etwas wie kulturell geprägt ist, Kulturalität in sich hat. Stimmt das überhaupt? Ist das nicht etwas Transkontextuelles, das Philosophieren oder die Philosophie, egal in welcher Sprache, die Sache an sich, etwas, was nicht mit der Kultur und nicht mit der Zeit und nicht mit der Sprache letztlich, in der man sich ausdrückt, verbunden ist, etwas Transkontextuelles, Transkulturelles. Gibt es nicht doch so etwas wie eine Philosophie ohne Beinamen, wie das in der deutschsprachigen Tradition des Öfteren genannt wurde? Seit ca. 1800 ist immer wieder, also in der Zeit, wo man diese national und romantischen Gedanken entwickelt hat, ist immer auch die Frage gestellt worden, gibt es nicht etwas wie eine Philosophie ohne Beinamen? Ohne die Angabe des Ortes, ohne die Angabe der Zeit, sondern nur reine Philosophie. De facto begegnet uns das nirgendwo. Wir finden immer nur Philosophie in deutscher Sprache, in englischer, in lateinischer, in welcher Sprache auch immer. Mit den Mitteln dieser Sprachen wird philosophiert, in bestimmten Gesellschaften wird philosophiert und nicht in allen. Immer werden dieselben Fragen verhandelt. Im Gegenteil, diese Fragestellungen, die Themen der Philosophie ändern sich sehr deutlich und sehr parallel eigentlich zu den Entwicklungen von Gesellschaften überhaupt. Also de facto begegnet uns immer die Philosophie mit einem Beinamen. Es ist eine Gegenwartsphilosophie oder es ist eine christliche Philosophie oder eine chinesische Philosophie. Aber wenn wir Chinesisch, Deutsch, Englisch, Latein sagen, also einen Sprachenindikator nehmen als diesen Beinamen, dann hätten wir doch immer noch die Möglichkeit zu sagen, naja, damit ist nichts weiter gemeint, eben nichts weiter als diese Sprache. Also der Ausdruck deutsche Philosophie ist wirklich oder sei wirklich gleichbedeutend, komplett gleichbedeutend mit dem Ausdruck Philosophie in deutscher Sprache. Oder der Ausdruck chinesische Philosophie sei wirklich komplett mit dem Ausdruck Philosophie in chinesischer Sprache gleichbedeutend. So etwa schlägt einer der Autoren vor, die sich auch für also die Interkulturalität in der Philosophie stark befördern. Das ist Gregor Paul. Paul hat eine Einführung, ein Buch veröffentlicht, das auch den gleichen Titel hat wie mein Buch und ungefähr zur selben Zeit geschrieben wurde, Einführung in die interkulturelle Philosophie. Und sein Vorschlag, diese Philosophie ohne Beinamen, das ist ein Ausdruck wiederum, den er nicht verwendet, aber diese reine Philosophie von einer national oder kulturell gefärbten oder wie auch immer gefärbten abzugrenzen, ist eben solche Dinge gleichzusetzen. Er sagt, wenn er von deutscher Philosophie spricht, dann meint er genau das, Philosophie in deutscher Sprache, nicht in englischer, französischer oder lateinischer Sprache, sonst nichts. Ich bin skeptisch, ob das gelingt, diese wirkliche Gleichsetzung. Dann ist es nicht mehr Deutsch. Wenn die übersetzt im Englischen, dann ist es. Aber lassen wir die Übersetzung noch. Ich glaube, die Übersetzung ist ein eigenes Problem und ich habe eine eigene Themeneinheit dafür. Das ist eine spezielle Frage, ob Kant die Kritik der reinen Vernunft in Englisch gelesen oder in Französisch gelesen, dann französische Philosophie oder englische wäre. Oder nicht, oder ob sich da was verändert. Also dazu nur zwei kurze Bemerkungen. Ein Autor zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Wilhelm Wundt, hat ein damals recht viel gelesenes Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Nationen und ihre Philosophie. Ja? Wilhelm Wundt. Also ich werde nicht dazu kommen, das aufs Moodle einzutragen. Wilhelm Wundt, ich glaube, es ist kurz vor oder während des Ersten Weltkriegs veröffentlicht worden. Das Buch hieß Die Nationen und ihre Philosophie. Das ist jetzt auf die Frage von der Kollegin Tömbel, wie ist es mit Übersetzungen? Wenn wir etwas von einer Sprache in die andere übertragen, wird es dann anders, wird es dann Englisch. Ja? Und Wilhelm Wundt meinte damals ja zwangsläufig. Zwangsläufig ist es so, dass die Kritik der reinen Vernunft ins Englische übersetzt, wovon er sagt, es wird eh nicht gelingen, es ist auch noch nie ordentlich gelungen, das kann man nicht auf Englisch, aber lassen wir diesen Punkt beiseite. Die Kritik der reinen Vernunft ins Englische übersetzt ist nicht mehr das, was es im Deutschen war. Das war Wundts These. Sie ist ein Produkt des deutschen Geistes und der deutschen Sprache, und obwohl die Kritik der reinen Vernunft ein relativ abstrakter Text ist, bleibt ihr das. Einfach so. Ja. Paul würde dem voll widersprechen und sagen, nein. Ich stehe da, also das ist jede Sprache, also Philosophie muss aus einer Sprache in eine andere übersetzt werden können. Nur die Sprachen sind verschieden, nicht die Art des Denkens. Ich habe gesagt, ich bin dieser Gleichsetzung deutsche Philosophie gleich Philosophie in deutscher Sprache gegenüber ein bisschen skeptisch, denn am Beispiel der Übersetzungen der Kritik der reinen Vernunft von Kant oder auch anderer Texte scheint mir, kann man zeigen, dass sich schon was verändert. Also, wenn man, versuchen Sie es einmal, auch nur einen kleinen Abschnitt von Texten aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem 19. in heutiges Deutsch zu übertragen. Auch das ist schon eine Übersetzung. Da verändert sich was. Und wenn man es in alle Übersetzungen der Kritik der reinen Vernunft, es gibt mehrere, ins Englische, zerlegen die Sätze. Sie zerlegen diese langen Schachtelsätze. Sie müssen das sozusagen tun. Das Englische erzwingt gleichsam da etwas. Jetzt kann man sagen, na gut, wie das amerikanische oder angelsächsische Leser und philosophierende Menschen gern sagen, eigentlich ist die Kritik der reinen Vernunft viel besser zu verstehen, wenn man es auf Englisch liest, als im originalen Deutsch. Also im Grunde ist das eine Verbesserung des Textes. Und mein Eindruck ist, man sollte sie zumindest auch in einer Übersetzung lesen. Also wenn man als Muttersprache Deutsch hat, wird man die Kritik der reinen Vernunft möglicherweise nur auf Deutsch lesen. Und da entgeht einem auch etwas. Also die Übersetzungen bringen tatsächlich etwas Neues. Also sie haben nicht ganz Unrecht, diese angelsächsischen Leser, wenn sie sagen, es ist leichter und es ist auch besser. Also ob es für uns jetzt immer besser ist, die englische Übersetzung zu lesen, weiß ich nicht. Aber zumindest als die deutsche. Aber dazu, die englische zu lesen, scheint mir durchaus sinnvoll zu sein. Und das scheint mir darauf hinzuweisen, dass man es nicht einfach nur gleichsetzen kann. Philosophie in deutscher Sprache heißt mehr als bloß die grammatische oder die vokabelmäßige Zuordnung zur Sprache Deutsch. Das heißt auch, dass gewisse Gedankengänge in dieser Sprache leichter nachvollziehbar sind als in einer anderen und so weiter. Also um ein kurzes, aber glaube ich doch auch illustratives Beispiel aus der deutschen Sprache zu nennen. Hegel hat sehr gern und sehr oft das Wort aufheben verwendet und hat von der Aufhebung von diesem und jenem als einem dialektischen Prozess gesprochen. Das ist ein Grundwort bei Hegel, die Aufhebung, das Aufheben. Und dieses Aufheben bei Hegel und sonst auch im Deutschen hat tatsächlich drei Bedeutungen. Das muss man in drei lateinische oder englische oder französische Wörter übersetzen und dann muss man am Schluss sagen, und diese Wörter sind alle in einem Wort. Das kann man aber nicht auf Lateinisch, Englisch oder Französisch sagen, das muss man dann erläutern. Und diese drei Wörter sind interessant in dem Fall, sehr interessant, und ich mache es jetzt auf Lateinisch. Also aufheben, das deutsche Wort aufheben, kennen Sie alle, wissen wir, gehen wir täglich damit um, heißt auf Lateinisch negare. Ein Gesetz wird aufgehoben, das Gesetz wird negiert, abgeschafft, ist nicht mehr da. Aufheben heißt auf Deutsch negieren, auch. Aufheben heißt aber auf Deutsch auch konservare. Also ich hebe mir das und das für später auf. Oder ich hebe mir, also etwas konservieren, etwas bewahren, heißt auch aufheben auf Deutsch. Seltsam, nicht? Also abschaffen und bewahren. Und drittens heißt aufheben auf Deutsch, dass man etwas hinaufhebt, auf eine höhere Ebene befördert. Ja, hebt das auf. Da meint niemand, schafft das ab oder bewahr das, sondern heb es auf. Und Hegel nimmt dieses Wort und er liebt dieses Wort wegen dieser Dreideutigkeit. Und wegen genau dieser Dreideutigkeit eben. Sagt dann am Schluss, und das ist es, was werden heißt. Was sich verändern, sich entwickeln immer heißt. Etwas wird abgeschafft, etwas wird zugleich bewahrt, drittens wird es zugleich höher. Also der elevare, das Wort habe ich nicht genannt. Also negare, konservare und elevare. Und alle drei in einem. Das geht nicht auf Italienisch oder Französisch so, weil es auf Lateinisch nicht geht. Und da ist eine, jetzt kann man natürlich, wenn man von diesen anderen Sprachen her denkt, sagen, das ist eine schreckliche Konfusion des Deutschen. Dass die da der hat unterschiedliche, selbst gegensätzliche Dinge in einem Wort sagen und nichts dabei finden. Eine wirklich arge Konfusion oder auch die deutsche Tiefe oder wie man das immer dann prädiziert, das ist egal. Man kann aber auch sagen, und das hat Hegel gesagt, und das hat er ja nicht unrecht, na, das ist ja gerade in dieser Sprache so genial, weil das etwas ermöglicht, über einen Prozess zu schreiben, als einen Aufhebungsprozess, der alle diese Aspekte immer unausweichlich miteinander verbunden in einem in sich hat. Und das ist das Werden. Und nicht ein Negare und nicht ein Konservare und nicht isoliert. Also das Nicht-Isolierende. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gäbe auch strukturelle Beispiele aus dem Deutschen, die mir schon eine Warnung zu sein scheinen, einfach nur gleichzusetzen, deutsche Philosophie ist gleich Philosophie in deutscher Sprache. Es gibt schließlich auch die nicht ganz sinnlose Frage, ob es so etwas wie eine österreichische Philosophie gibt, eine österreichische Tradition der Philosophie. Darüber können Sie einiges nachlesen aus Diskussionen der letzten Jahrzehnte. Es ist keine sinnlose Frage, aber die war doch deutsch, der Sprache nach, selbstverständlich, und trotzdem etwas anderes als der Mainstream in der deutschen neuzeitlichen Philosophie. Gut, so viel dazu, nur als Bemerkung zu dieser Gleichsetzung. Haben Sie dazu noch Fragen? Nein? Also, ich glaube, es ist berechtigt, von einem Dilemma der Kulturalität zu sprechen, in der einen Hinsicht zumindest, glaube ich, das jetzt gezeigt zu haben oder angedeutet zu haben, dass Philosophie tatsächlich immer, die Sprache ist nur das deutlichste Beispiel dafür, aber es gibt eine Reihe von solchen Phänomenen, tatsächlich immer kulturell verankert ist. Philosophie ohne solche Verankerung gibt es nicht. Daraus aber folgt kein Dilemma. Das Dilemma folgt ja erst dann, wenn Philosophie selbst ein Projekt ist, das eben nach Universalität, auf Universalität hin tendiert, das nicht mit dieser Kulturalität zusammenfallen soll. Und darüber habe ich schon in der ersten Stunde gesprochen, werde auch noch öfter darauf zu reden kommen. Ich möchte jetzt zu dem eigentlichen Thema der heutigen übergehen. Und zwar habe ich angekündigt, über Kulturmodelle zu sprechen. Und für den Zweck dieser Überlegungen der interkulturellen Philosophie scheint mir, sind vor allem zwei Modelle und eine Alternative zu diesen beiden von Bedeutung. Und die entnehme ich einem Aufsatz wiederum von Elmar Hohlenstein. Ich habe das schon ins Moodle gegeben. Das können Sie dort nachlesen. Elmar Hohlenstein in einem Text mit dem Titel Intra- und interkulturelle Hermeneutik unterscheidet zwei Hauptmodelle von Kulturen insgesamt, wobei beide eher diesen umfassenderen Kulturbegriff entsprechen als einem separaten. Den ersten nennt er platonisch und den zweiten romantisch. Und die Alternative dafür hat er nicht so wirklich einen Namen außer Bricolage. Aber das ist dann noch eigens zu erklären. Also er sagt, es gibt in den Reflexionen über Kultur immer wieder diese platonische Vorstellung von Kultur oder eine romantische. Die beiden sind eigentlich hauptsächlich zu kontrastieren. Was meint er mit platonisch? Natürlich bezieht sich das auf Platon und das legt die Vermutung nahe, dass Platon oder jedenfalls ein Philosoph in dieser Zeit und Tradition von Platon so etwas vertreten haben. Hohlenstein selbst zitiert Aristoteles mit den Schüler von Platon mit einer ersten Aussage zur Verschiedenheit von Menschen und worin diese Verschiedenheiten eigentlich gründen. Und zwar die Schrift Perihermeneias, De Interpretatione, heißt eine Schrift von Aristoteles, und Aristoteles schreibt dort: Wie nicht alle Menschen dieselben Buchstaben haben, so auch nicht dieselben Laute, also da geht es um Sprachverschiedenheit. Die seelischen Eindrücke, deren Zeichen die Laute an erster Stelle sind, diese seelischen Eindrücke jedoch sind bei allen dieselben. Die sind bei allen dieselben. Ebenso sind es die Sachen, deren Bilder die seelischen Eindrücke sind. Sehr viel mehr hat Aristoteles dazu nicht gesagt. Aber das ist ja schon deutlich genug. Er sagt, einerseits die Welt draußen, die Sachen, sind für alle Menschen dieselben. Die sind nicht abhängig von der Wahrnehmung. Aber er geht noch einen Schritt weiter und sagt, auch die seelischen Eindrücke sind für alle Menschen dieselben. Also alle Menschen sehen einen blauen Himmel etc. Die Sinneseindrücke sind für alle Menschen dieselben. Dann aber fangen die Unterschiede an. Dann haben die einen diese Sprache, die anderen eine andere Sprache, aber erst dann fangen sie an. Auf der Objektebene und sogar auf der Wahrnehmungsebene gibt es keine Unterschiede. Da gibt es nur die Natur sozusagen. Das ist die platonische These. Die Unterschiede sind nicht in den Dingen. Die Differenzen der Sprechweisen, der Denkweisen und so weiter, der Verhaltensweisen der Menschen haben keinen Grund in den Sachen selbst und eigentlich auch nicht in den Wahrnehmungen der Menschen, sondern in einer Stufe darüber. Verschiedene Laute, verschiedene Wörter, verschiedene Schriften, nennt Aristoteles. Da ist, Hohenstein das ganz deutlich, dass das eine ist außen, das ist für alle gleich, das andere ist innen, die Subjektivität oder auch die kollektive Subjektivität. Das Außen ist für alle gleich, das, was die einzelnen Menschen daraus machen, ist verschieden. Es geht aber eigentlich nur um das Außen in der Philosophie oder in der Wissenschaft generell und nicht um diese Differenzen. Wir müssen trennen können, die Philosophie oder die Wissenschaft von dem, was eigentlich ist. Und Hohenstein weist darauf hin, dass eine solche Sichtweise, es gibt eine objektive Welt, die ist ganz objektiv beschreibbar auch, und es gibt dann die vielen subjektiven, differenten Beschreibungen, dass eine solche Sichtweise durchaus nicht sich nur in Griechenland entwickelt hat und bei Aristoteles nachweisbar ist, sondern zum Beispiel auch in den Upanishaden und sogar schon im Rigveda, also in einem der ganz frühen Texte, die uns aus der indischen Tradition überliefert sind. Im Rigveda findet sich diese seltsame Zeile im sogenannten Weltschöpfungslied, es gibt ein Seiendes und die Weisen nennen es verschieden. Das Seiendes ist eines, aber die Weisen nennen es verschieden. Es wird auch variiert, diese Aussage. Verschiedene Formen, Stoff derselben Art. Und ähnliche Aussagen sind aus japanischen philosophisch frühen Quellen nachweisbar. Also so ein Platonismus des Kulturverständnisses, wonach Kultur oder das Differente zwischen den Menschen eben nur auf der Seite der Subjektivität liegt, der Individualität liegt und das Außen gar keine solche Differenz nahelegt, der ist, scheint es, recht weit verbreitet. Gibt es dazu Fragen? Das Gegenmodell. Wieder nach Hohenstein, der nennt das die romantische Gegenthese. Und diese romantische Gegenthese möchte ich mit einem Zitat von Wilhelm von Humboldt Reisenden Alexander von Humboldt, von Wilhelm von Humboldt, den Hohenstein hier auch zitiert, belegen. Humboldt schreibt also im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, da aller objektiven Wahrnehmung unvermeidlich Subjektivität beigemischt ist. Also, Widerspruch zu Aristoteles, die seelischen Eindrücke sind bei allen dieselben. Sagt Humboldt, das stimmt nicht. Aller objektiven Wahrnehmung unvermeidlich Subjektivität beigemischt ist, so kann man, schon unabhängig von der Sprache, jede menschliche Individualität als einen eigenen Standpunkt der Weltansicht betrachten. Sie wird aber noch viel mehr dazu durch die Sprache. Und da auch auf die Sprache in derselben Nation eine gleichartige Subjektivität einwirkt, so liegt, und das ist jetzt der entscheidende Satz oder der entscheidende Ausdruck bei Humboldt, wo man sich natürlich sofort auch die Frage, Frau Köckl, stellt, ist es relativistisch oder nicht? Es ist relativistisch, aber wie, ist noch nicht ganz klar. Also der entscheidende Ausdruck, so liegt in jeder Sprache eine eigentümliche Weltansicht. Ja? Ich habe das vorhin ein Argument quasi mit diesem Aufheben, Aufhebung oder ein Indiz für so etwas schon gegeben. In jeder Sprache eine eigentümliche Weltansicht, die könnte man dann nicht übersetzen. Nicht eins zu eins, sondern nur, es könnte unter Umständen so weit gehen wie das Gavagai-Beispiel von Davidson, falls Sie dem einmal begegnet sind, wo alle miteinander gut umgehen und verhandeln können, aber niemand versteht, was der andere sagt. Absolut nichts. Ja? Der Mensch, schreibt Humboldt weiter, lebt mit den Gegenständen hauptsächlich, ja, da Empfindungen und Handeln in ihm von seinen Vorstellungen abhängen, sogar ausschließlich so, wie die Sprache sie ihm zuführt. Also diese Gegenstände, die nach dem Platoniker Aristoteles für alle Menschen gleich sind, und auch die Sinneswahrnehmungen sollen für alle Menschen gleich sind, die gibt es gar nicht, sagt Humboldt. Der Mensch lebt mit den Gegenständen hauptsächlich oder sogar ausschließlich so, wie die Sprache sie ihm zuführt. Ende des Zitats. Die Sprache sie ihm zuführt. Und die Sprachen sind verschieden. Wie verschieden und ob sie miteinander dann doch irgendwie kompatibel sind und ob es da eine Ebene dahinter gibt, in die wir trotz des Gezwungenseins, immer in einer Sprache uns auszudrücken, vordringen können, das ist gerade die Frage. Und was folgt nun aus so einer Kulturauffassung oder aus einer derartigen Auffassung wie der von Humboldt? Hohenstein nennt sie romantisch. Da folgt so etwas, wie das in der Romantik ja auch beschrieben worden ist und wie ich teilweise das auch bei Ibn Khaldun Ihnen schon letztes Mal geschildert habe, diese Einheiten, zu denen auch jeweils eine Sprache gehört, nämlich was wir Kultur nennen, diese Einheiten sind wie Inseln oder wie Kugeln. Sie haben etwas Organisches, sie sind wie Organismen, sie sind gegen andere Einheiten abgeschlossen, existieren als Individuen nebeneinander, sind nicht wirklich kompatibel oder austauschfähig. Und ich sagte, es wurde in der Romantik auch beschrieben, Humboldt ist nicht der Einzige, der sich damals solche Gedanken gemacht hat. In der Philosophiegeschichte ist es wahrscheinlich Herder, der da noch mehr Einfluss genommen hat. Und Sie brauchen nur einmal Herder in seiner Philosophie der Weltgeschichte beschreibt Kulturen geschlossener Art, die wie Organismen sich verhalten und konstruiert sind. Und Sie müssen sich nur einmal eine Rezension zu Gemüte führen, wie ein Platoniker der damaligen Zeit, diesem Romantiker Herder, sozusagen irgendwie hilflos zu widersprechen sucht. Der Platoniker heißt Immanuel Kant in diesem Fall, und seine Rezension, er hat das in dem Göttingischen gelehrt, sehr lesenswert. Kant hat nicht sehr viele Rezensionen, so gründliche Rezensionen geschrieben, wie die über die Philosophie der Weltgeschichte von Herder, aber die ist sehr lesenswert in vielerlei Hinsicht, aber es ist eine gewisse Hilflosigkeit. Herders Schilderung auf, ich weiß nicht, in der jetzigen Ausgabe sind es 800 Seiten oder so, ist bunt und schillernd, und er versucht auf die Eigentümlichkeit der indianischen Kulturen und der ungarischen und der aller möglichen Kulturen, von denen er Kenntnis hat, einzugehen, und er bietet ein buntes Bild des Lebens sozusagen, dieser Kulturen, wogegen Kant immer sagt, ja, aber das kann man ja gar nicht erfassen, wenn nicht die Wirklichkeit für alle gleich ist, sozusagen, also sich aristotelisch oder platonisch dagegen stemmt, und sagt, der Herder kann das eigentlich gar nicht wirklich beschreiben, weil er keine Kategorien mehr dafür hat. Und Herder hat darauf nicht geantwortet. Das gibt leider da keine direkte Antwort darauf, aber in seinen Ausführungen sieht man, dass er das auch gar nicht wollte. Was er wollte, ist die Multiplizität, die Vielheit zu beschreiben. Was er wollte, ist die Eigenständigkeit dieser kulturellen Einheiten zu beschreiben, deren Selbstwert und daraus gewisse Maximen für die Menschheit oder für die Politik abzuleiten. Zum Beispiel die eine Maxime, die bei Herder, und das ist natürlich auch immer das große Programm jeder solchen romantischen Kultur, Auffassung, dass Eigentümliche nicht mit fremden Gesichtspunkten, an fremden Maßstäben zu messen. Also, dass die ägyptische Kunst nicht an der griechischen zu messen und die griechische nicht an, oder die römische nicht an der griechischen und so weiter, dass jede Kultur hatte ihre eigenen Maßstäbe, die hat sie in sich selbst. Das ist eine Maxime, die aus Herders, aus diesem romantischen Ansatz, selbstverständlich folgt und die ja nicht ohne weiteres vom Tisch zu wischen ist. Aber wie weit geht das dann, diese Eigentümlichkeit der Kulturen in so einem romantischen Modell? Im Grunde geht es so weit, dass eigentlich, wie ein Autor einmal gesagt hat, Joseph de Maistre, auch 19. Jahrhundert, ein französischer Autor, es gibt gar keinen Menschen in der Welt. Also de Maistre sagt, er sei noch nie einem Menschen begegnet. Ich habe in meinem Leben gesehen, Franzosen, Italiener, Russen und so weiter. Ich weiß sogar, dank Montesquieu, dass man Perser sein kann. Aber was den Menschen anbelangt, so erkläre ich, dass ich ihm in meinem Leben nicht begegnet bin. Wenn er existiert, dann wohl ohne mein Wissen. Also den Menschen, und de Maistre sagt das im Zusammenhang mit der Forderung nach allgemeinen Menschenrechten, den Menschen gibt es nicht. Es gibt dann eben nur, immer nur und ausschließlich Franzosen, Perser, was auch immer, und nicht Menschen. Der allgemeine Begriff, wenn er nicht zoologisch gebraucht wird, macht keinen Sinn. Und zoologisch ist er ja nicht gemeint, wenn es zum Beispiel um Menschenrechte geht. Das ist ja auch eine Konsequenz, wie die aus diesem romantischen Modell folgt und die ja auch noch in modernen Texten manchmal vorhanden ist. Ich lese einen frühen Text eines Autors, den Sie sicher kennen, und dieser Autor würde seit langer Zeit so nicht mehr schreiben oder dem sogar widersprechen. Da schrieb also jemand in deutscher Sprache, den Menschen gibt es so wenig wie die Sprache, weil Menschen sich erst zu dem machen, was sie sind und das den Umständen je auf eine andere Weise, gibt es sehr wohl Gesellschaften oder Kulturen, über die sich wie über Pflanzenarten oder Tiergattungen allgemeine Aussagen machen lassen, aber nicht über den Menschen. Also der Autor schreibt, Kulturen sind so etwas wie Tiergattungen. Über die lassen sich aus, also Gattungen im Plural, Pflanzenarten, den Menschen gibt es so wenig wie die Sprache. Ich glaube nicht, dass Sie ihn erkennen würden, diesen frühen Text von Jürgen Habermas, weil Habermas ja gerade seit langem eigentlich dagegen argumentiert, gegen diese Separatheit sozusagen, wie Tiergattungen die Kulturen, sondern er spricht von der einen Vernunft, den vielen Stimmen, zum Beispiel, das ist ein Titel einer Arbeit von ihm. Also so viel zum romantischen Gegenmodell. Das sind natürlich zwei sehr idealtypische Modelle. In ihrer Reinheit werden sie selten vertreten werden. Manchmal gibt es solche Leute wie Joseph de Maistre, aber selten. Oder Wilhelm von Humboldt. Und nur selten wird jemand so aristotelisch die Kulturen auffassen, wie Aristoteles da in diesen kurzen Sätzen das getan hat. Was ist die Alternative dazu? Bohlenstein sagt, ja, also beide können eigentlich nicht ganz oder nicht überzeugen in ihrem grundsätzlichen Ansatz, und Sie haben vorhin geschmunzelt, er spricht von Bricolage, von einem Bastelwerk. Also Kultur als etwas, ein Bastelwerk zu bezeichnen, als etwas, an dem gebastelt wird. Aber es wird ja nicht ganz regellos gebastelt, es wird auch mit vorhandenen Materialien gebastelt. Das Wort ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil Basteln auch immer nicht nur ein Verändern, sondern auch eine Aktivität, sondern auch etwas, wofür es vorhandene Materialien gibt, voraussetzt. Also Kultur fasst Wohlenstein als etwas, als eine Bricolage auf, und das entspricht auch dem, was ich mit diesem Creator que creat Formel meine, Aktivität aufgrund von Tradition. So viel zu diesen beiden Modellen. Haben Sie dazu jetzt Fragen? Bitte. Also es ist in einer späteren Phase, ich mache Ihnen eine Skizze, weil ich die dann selber nicht vortragen werde, wahrscheinlich sondern der Herr Wollner. Aber Sie werden es dann noch genauer hören. In einer späteren Phase habe ich das Thema Zentrismen angekündigt. Und damit möchte ich es ganz kurz parallelisieren. Das Thema möchte ich nicht ausführen, nur andeuten. Menschen beschreiben sich selbst, so meine ich, beschreiben sich selbst und was sie nicht selbst sind, also das Außen, immer von sich aus. Also als Zentrum. Zentrum im Sinn von mit eigenen Begriffen, aufgrund eigener Erfahrungen, aufgrund eigener Wünsche etc. Also das führe ich jetzt nicht weiter aus. Jetzt kann man platonisch sagen, es muss so etwas geben wie ein ausgezeichnetes Zentrum. Ein ausgezeichnetes, sicher wahr Zentrum, nennen wir es A. Ein Zentrum, das bin auch vielleicht nicht nur ich, das ist die Wissenschaft oder was auch immer. Und die hat die wahre Beschreibung der Welt. Und es gibt aber leider immer noch andere Menschen, die anders denken. als ich. Das ist ein Drama, wenn mein Zentrum die Wahrheit hat, dann müssen diese anderen ja irren. In allem, worin sie differieren, müssen sie irren. Das ist platonisch gedacht oder aristotelisch gedacht.
Also es gibt B, C, D und so weiter. Irgendwie muss ich mit denen ja auch zu Rande kommen oder umgehen, zum Beispiel Dinge austauschen oder Termine vereinbaren oder was auch immer. Jedenfalls muss ich mit diesen Anderswelten umgehen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was ich da tun kann. Ich kann die anderen, der Pfeil ist wirklich als martialisches Instrument gemeint jetzt und gezeichnet. Das ist möglicherweise tatsächlich ein Tötungspfeil, aber jedenfalls ist es ein Argumentpfeil, ein Aktivitätspfeil. Ich muss auf die anderen einwirken, einarbeiten, aufklären, zivilisieren, missionieren, was auch immer, bis A so ist. Also B ist verschwunden, eliminiert. Ja? Die Astronomie lassen wir bestehen, die Astrologie wird eliminiert, beispielsweise. Und so muss ich es bei jedem machen. Das nenne ich expansiven Zentrismus. Dann, das ist aber, dazu wird dann etwas mehr zu sagen sein. Oder ich habe die zweite Möglichkeit, nehmen wir an, wird es nur eine Alternative sein, ich bin überzeugt davon, dass das ohne dies die endgültige Wahrheit ist, meine eigene Weltsicht oder unsere, wie auch immer, sagen wir die wissenschaftliche, die eigentlich wirklich wahre Weltsicht ist, und ich brauche gar nichts zu tun, als diese eben weiterzuentwickeln, denn die Armen, die werden merken, dass das viel besser ist bei uns. Die werden so sein wollen wie wir. Also sie werden reinkommen. Das ist im Konfuzianismus ein Grundmodell der Staatstheorie, weniger in der europäischen Tradition verbreitet als in der ostasiatischen. Also das Ruhen sozusagen in sich selbst, ohne Aktivität, außer der Bildung der guten Gesellschaft, braucht nichts getan zu werden, ist auch zentristisch. Ich nenne das einen integrativen Zentrismus. Und beides ist platonisch. Beides geht von der platonischen Grundüberzeugung aus, dass nichts von diesem B, C, D, E und so weiter hereinkommen muss oder erhalten bleiben muss, weil ja die methodische Zugangsweise zur Wirklichkeit ohne dies die ganze Wahrheit fasst. Und da gibt es ein drittes Modell, zentristisch, und das schaut so aus. Und dazwischen gibt es keine Verbindung. Ich habe meinen Guru, der andere hat seinen Guru. Es ist tatsächlich in der Guru-Tradition ein artikuliertes Modell in Indien. Es kommt darauf, also das sind Zentren, viele Zentren, multikulturell sozusagen, die einander wahrnehmen. Das können sie auch nicht verhindern, aber nicht tangieren. In Bezug auf die Menschenrechte würden die drei Modelle beispielsweise so aussehen. Im dritten gibt es sie nicht. Es gibt nicht Grundrechte für alle Menschen, sondern es gibt nur Rechtssysteme innerhalb eines Staatswesens oder einer Kultur oder einer Religion und so weiter. Separate Gebilde. Und die einen dürfen auch den anderen nicht reinreden. Es will auch keiner den anderen beeinflussen. Ja? Im ersten Fall, es sind die Menschenrechte von A in der Tradition A erkannt worden und müssen nun ausgeweitet werden auf die ganze Welt. Im zweiten Fall desgleichen, es sind in einer Tradition die richtigen Rechte und Pflichten erkannt worden und alle anderen werden sich dem sowieso anschließen, wenn man nur konsequent genug das lebt. Ich weiß nicht, warum das jetzt die Antwort auf Ihre Frage war. Was war Ihre Frage? Isolationismus, das dritte. Ja, bin ein bisschen umständlich hingekommen. Ja, es gibt noch eine vierte Möglichkeit und die präferiere ich dann. Aber die nenne ich jetzt nicht. Ja. Die sind alle hoffnungslos. Alle drei. Das dritte ist sozusagen die Verzweiflung im Umgang der Menschen miteinander. Das erste ist illusorisch. Es gibt nicht diesen Pfeil, der keine Gegenwirkung hat. Und das zweite ist gleich aus dem gleichen Grund illusorisch.
Ja. Und das dritte, ist es möglich, dass die
Naja, da gibt es immer solche, auch, immer auch romantische Beschreibungen davon. Also eine Grundgeschichte in der Zeit, wo der Multikulturalismus in Europa und anderswo in Kanada und so weiter stark diskutiert wurde, war die Grundgeschichte vom dritten Modell immer Andalusien. Das mittelalterliche Andalusien. Und dieses Andalusien, also ich will es auf ein zugespitztes Beispiel, von dem ich nach wie vor glaube, dass es wahr ist, obwohl manche Historiker sagen, das kann nicht gewesen sein, Toledo. Also in Toledo soll es nach einigen Quellen tatsächlich mehrere Generationen lang so gehandhabt worden sein, dass ein und dasselbe Bauwerk, ein und dasselbe Raum in einem Bauwerk am Freitag eine Moschee war, also mit allem drum und dran, am Samstag eine Synagoge und am Sonntag eine christliche Kirche. Nicht aus Not, weil diese Communities so arm gewesen wären, sondern wegen dieser unglaublichen Toleranz zueinander, die in Andalusien ja tatsächlich sehr groß war und verschiedene Gründe wohl hatte. Auch ein Grund, dass die drei Gruppen einigermaßen gleich stark waren, bevölkerungsmäßig über lange Zeit. Aber das ist ein sehr zugespitztes Beispiel. Das kann man sich später oder in anderen Regionen eigentlich nicht vorstellen. Mindestens gibt es keine Hinweise auf so etwas. Oder denken Sie, dass man etwa den Stephansdom am Sonntag für ein katholisches Hochamt und am Freitag als Moschee und am Samstag als... es ist nicht wirklich vorstellbar. Aber es war ein zentrales Gebäude, es war nicht irgendetwa nur so ein kleiner Raum, sondern das, was später die Kathedrale wurde im christlichen Spanien. Geht das? Oder wie gehen die miteinander um? Wir haben, und da macht es einen Sinn, wenn ich Kreise zeichne. Kreise, die man um eine Kultur herumzeichnet, suggerieren da auch Geschlossenheit. Daher dürfte man sie eigentlich gar nicht zeichnen. Also im vierten Modell gibt es auch keine Kreise mehr. Aber in diesem Job, die Kreise suggerieren eine Grenze. In diesem Fall die jüdisch-islamisch-christlichen Traditionen und Kulturen, die sind ja nicht nur religiös, sondern auch auf vielen Gebieten in Andalusien, sind auch abgegrenzte Gebilde, sind intern sehr geschlossen. Also sie wirken zwar nicht aufeinander ein, tolerieren sich tatsächlich weitgehend gegenseitig, aber sie sind intern durchaus Zwangsphänomene, also da gibt es keine Abweichler, beziehungsweise die Heretiker der einen werden auch von den anderen verfolgt. Dafür gibt es hinreichend Beispiele aus dieser so toleranten Periode. Also das ist eine sehr problematische Sache und für die Philosophie vollkommen unbrauchbar, denn die argumentieren nicht miteinander. Die wollen sich gar nicht beeinflussen, im Gegenteil. Sie wollen eigentlich, sie erkaufen sich das nicht beeinflusst werden, damit, dass sie sich jeder Beeinflussung enthalten. War das zu Ihrer Frage? Ja. Gibt es dazu noch etwas? Gut, da möchte ich meine eigene Fragestellung exemplifizieren oder explizieren etwas. Und ich habe das im Programm, im Moodle genannt, die Frage nach der internen oder externen Universalität von Kulturen. Die erste Frage kann ich kurz behandeln. Mit intern universell meine ich dasjenige, was menschliches, gesellschaftliches Verhalten kennzeichnet, dass sozusagen alle Lebensbereiche irgendwie prägt. Also die Normalität in einer Gesellschaft. Diese Normalität in einer Gesellschaft kann sehr variantenreich sein. In unserer gegenwärtigen ist sie das mit Sicherheit, aber eigentlich wohl immer sehr variantenreich von den Individuen oder auch von kleineren Einheiten der Gesellschaft her, Familien und dergleichen, kann sehr variantenreich sein und trotzdem einem Typus entsprechen. Und insofern ist Kultur immer etwas intern Universelles. Also um das weniger abstrakt zu halten, es macht einen Sinn, von chinesischer Musik zu sprechen und von chinesischer Küche zu sprechen und von chinesischer Philosophie zu sprechen oder chinesischer Malerei zu sprechen und so weiter und so weiter. Jetzt ist Malen, Kochen, Musik, was Philosophie habe ich genannt, aber viele andere, Architektur, was immer, Wissenschaft, was auch immer. Alles das kann man mit dem Beiwort chinesisch bezeichnen und man bezeichnet dann etwas damit. Und zwar mehr, als Gregor Paul meint, in chinesischer Sprache. Also chinesisch zu kochen heißt nicht in chinesischer Sprache kochen oder Kochrezepte in chinesischer Sprache, sondern es heißt irgendwas anderes. Was heißt es dann? Also beispielsweise beim Beispiel des Kochens heißt es, dass die 5 Geschmacksrichtungen, die es gibt, auf Chinesisch gibt es 5 Geschmacksrichtungen. Und es ist jetzt nicht die Sprache gemeint, sondern die chinesische Tradition, dass die 5 Geschmacksrichtungen in eine entsprechende Kombination, eine wohlgefällige, wohlschmeckende, zusammengebracht werden. Dasselbe mit diesen 5 Geschmacksrichtungen trifft aber auch für die Medizin zu. Auch da gibt es die 5er-Einheit. Es trifft für die Astronomie zu. Auch da 5. Immer sind es 5er-Verhältnisse für die allgemeine Orientierung. Es gibt 5 Himmelsrichtungen im Chinesischen, 5 Grundfarben. Wir haben gewöhnlich 7 seit den Babyloniern. 5 ist sozusagen die Ordnungseinheit, die uns einen Hinweis dafür gibt, ob etwas sozusagen chinesisch ist oder nicht. Die Sprache, die Schrift kommt vielleicht noch dazu, ist aber nicht das Ausschlaggebende. In gleicher Weise macht es einen Sinn zu sagen, dass es so etwas wie eine ägyptische Art des Bauens, eine griechische Art des Bauens oder der Heilkunst oder der Staatsorganisation und so weiter gibt. Diese Beiwörter sind also nicht überflüssig. Sie bezeichnen eine interne Universalität. Mit Griechisch meine ich dann eben nicht nur die Sprache und auch nicht nur die Literatur, sondern die Lebenswelt sozusagen. Also da, so verstehe ich interne Universalität. Nun aber leben wir seit einiger Zeit in einer Welt, in der wichtige Bereiche des menschlichen Lebens erstmalig extern universell praktiziert sind. Also ich habe zum ersten Mal darüber geschrieben in diesem Buch Interkulturelle Philosophie 1990, und damals gab es, und ich habe das auch im heute heißt es ZIT, damals hieß es Rechenzentrum, damals gab es einen Computerraum im Rechenzentrum für Nicht-Angehörige, und in dem habe ich das geschrieben. Und in diesem Computerraum war man damals bereits Teil eines globalen Netzes. Gab es das Internet noch nicht, nicht einmal den Namen Internet gab es, aber es gab ein Computernetz, es hieß Bitnet damals und war auch schon nicht das erste globale Netz. Es gab ein Computernetz, Bitnet, wo man mühsam zwar aber so etwas Ähnliches wie Mails schon versenden konnte. Also im Rückblick ist das alles furchtbar vorsintflutlich. Damals war es der letzte Stand der Technik und fast unüberbietbar. Und dieses Bitnet hatte man auch Adressen. So wie alle gewohnt sind, im Internet gibt es Adressen, wo am Schluss irgendeine Angabe des Ortes steht, zum Beispiel AT oder DE, nicht Deutschland, Österreich oder COM, irgendeine Angabe von Ort oder Organisation, eine Zuordnung. Beim Bitnet hat jede Adresse am Schluss so ausgesehen, also der Schluss einer Bitnet-Adresse war, oder weiß das jemand? Nein, ja, sie hat das nicht in der Praxis gehabt. Also vorher kommt eine Adresse und dann steht das. Wieso dieser Optimismus, weiß ich nicht, denn auch damals waren die Mondlandungen schon wieder längst Geschichte. Aber natürlich hat es einen Sinn. Extern universell. Das war sozusagen in dieser Formel das Weltall. Darin leben wir aber nicht, obwohl auf dem Planeten Erde leben wir schon. Inzwischen mehr als jemals, also heute mehr als jemals zuvor. Wir verwenden die gleichen Kommunikationstechniken, Kommunikationsmedien wie irgendwo auf der Welt. Die sind fast klimaunabhängig. Sie müssen nur mal nachdenken, dass alle alten Kulturen, ich habe ein paar genannt heute, das die ägyptische habe ich kurz angesprochen, chinesisch, man erwähnt sowas als Kultur, die hatten ihre eigenen Mittel der Kommunikation und die waren anderswo nicht anwendbar. Die Ägypter beispielsweise haben Schrift praktiziert und auf Papyrus geschrieben. Es wächst aber kein Papyrus in Grönland. Und auch nicht in der Wüste Gobi. Hingegen, diese Netze sind klimaunabhängig. Sie sind auch vom Planeten Erde unabhängig geworden. Man kann auch einer Sonde noch Anweisungen geben, wenn sie das Sonnensystem längst verlassen hat. Da sind keine klimatischen Bedingungen mehr. Alle alten, vorneuzeitlichen, vormodernen Kulturen waren intern universell in dem Sinn, dass sie die Mittel des Austausches von Ideen, von Dingen, Waren etc. organisiert haben, Kommunikation und Transport, das ist jetzt mein Beispiel gewesen, Kommunikation und Transport von Ideen oder Dingen, und alle haben das mit klimatisch angemessenen Methoden gemacht. Die Buschtrommel macht keinen Sinn als Kommunikationsmittel in der Wüste. Andererseits machen die Wachttürme im Regenwald haben keine Bedeutung, oder im Dschungel. Also immer klimatisch angemessen. Unsere Kultur, in der wir leben, ist extern universell in vielerlei Hinsicht, und dafür jetzt nur das Beispiel des Transports und der Kommunikationsmittel. Und die Frage aber ist das, was da jetzt entsteht und auf vielen Gebieten extern universell bereits da ist, bildet das auch so ein Gefüge, wie wir es beschrieben finden und selbst auch beschreiben bei alten Kulturen. Also ist diese externe, universelle Weltkultur tatsächlich auch so etwas wie intern universell, um nämlich alle Lebensbereiche, das Kochen, das Dichten, das Glauben, das Organisieren von Gesellschaft und so weiter betreffend. Ist das auch zu erwarten oder ist es schon der Fall? Dass es auf allen Gebieten der Fall ist, es stimmt sicher nicht. Aber dass es auf einigen Gebieten der Fall auch ist, wo man es nicht sofort erwartet, denke ich, zeigt zum Beispiel die Frage, was ist ein Wert? Was ist etwas wert? Gibt es universell akzeptierte Werte? Und ich gebe es Ihnen zu überlegen, aber ein wirklich ziemlich universell akzeptierter Wert ist, dass Uran, Verfügung über Uran und über Erdöl den meisten, wenn nicht allen anderen Werten praktisch vorzuziehen ist. Also dieser in der Praxis, im Verhalten der globalisierten Menschheit, wenn es in einem heiligen Berg Uran gibt, dann verliert dieser heilige Berg in bisher allen Fällen. Und die Betroffenen, die bisher den Berg, also es gibt ja diese Fälle in Australien, in Nordamerika, es gibt ja einige auch sehr gut dokumentierte Fälle, wo die heiligen Berge ihre Heiligkeit einbüßen, weil sie irgendeinen Bodenschätze, sagen wir mal Uran, enthalten. Aber es muss nicht einmal Uran sein. Und dieser heilige Berg verliert in aller Regel seine Heiligkeit, auch in den Augen derer, faktisch, die ihn bisher für heilig gehalten haben. Gegen das, was ich jetzt gesagt habe, spricht natürlich, dass es Widerstände gegen solche Bergbauunternehmungen gibt und eigentlich in jedem Fall gab, heftige Widerstände, die sich aber nicht auf die Heiligkeit der Berge primär bezogen haben, sondern auf eingegangene Verträge, auf die Menschenrechte, die Selbstbestimmung einer Gruppe, dergleichen Dinge, die wiederum allgemein akzeptiert sind. Denn die Heiligkeit des Berges selbst ist nicht mehr konkurrenzfähig, sozusagen dem Wert des Urans gegenüber. Ich gebe Ihnen das nur zu bedenken. Für mich sind solche Beispiele Indikatoren dafür, dass auf vielen Gebieten universellere Übereinstimmung auch in Bewertungen vorliegt, als das jemals für irgendeine religiöse Heilsbotschaft der Fall gewesen ist bisher, universeller als die Weltreligionen. Trotzdem ist die Frage, entsteht so eine universelle Kultur, die nicht mehr regional oder lokal ist? Und wenn ja, was hat die Philosophie dabei zu tun? Hat die Philosophie überhaupt hier eine Aufgabe? Und ich denke ja. Ich denke, dass eine interkulturelle Orientierung der Philosophie, wie die dann ausschauen soll, ist noch zu beschreiben, aber dass eine interkulturelle Orientierung der Philosophie, die solche Prozesse nicht nur erleidet oder nicht nur beobachtet, sondern auch in einer gewissen Weise kritisiert oder befördert, also positiv oder negativ argumentiert, dass die Philosophie da gefordert ist. So viel zu intern und extern. Sie können es etwas ausführlicher nachlesen in dem Buch von 1990. Ich habe den Link im Moodle gesetzt, dorthin, wo das Buch ist auch vergriffen. Da sind alle Kapitel in PDF und ich habe es nur dieses Kapitel verlinkt zu, also ist das Kapitel 1.4.
Kurze Frage noch. Implizieren intern und extern diese Aufteilung schon mit diesen Grenzzielen? Also
ja. Ob das die Grenzziehung impliziert?
Ja,
na, glaube ich nicht. Also mit extern universell meine ich einfach global. Über den Globus. Also das ist auch eine Grenze. Fans damals haben ja dem Planet Earth dazu geschrieben. Ja, aber bleiben wir auf dem Globus bis auf Weiteres, sagen wir mal. Und lassen wir nur, ob wir auf dem Globus Grenzen ziehen wollen, solche. Extern universell, die Antwort, nein, da nicht mehr. Nicht mehr. Intern universell ist aber eine andere Bezeichnung, bezeichnet sozusagen eben das Chinesische und das Indische oder das Arabische. Und die Aufgabe der Philosophie ist es, glaube ich, dann diese vorhandenen, diese tatsächlich entwickelten internen Universalitäten philosophisch miteinander zu einer gegenseitigen Aufklärung zu bringen.
Also
ich habe ein akustisch verstehe ich schwer.
Ich habe ein Problem mit der Bezeichnung interner Universalität.
Ja, warum?
Weil das eigentlich auch eine chinesische Wesenheit.
Na, ja, aber das ist gut, dass Sie es sagen. Also das ist ein Essentialismus oder legt einen Essentialismus nahe. Sie reagieren jetzt zum Beispiel verhaltener, aber er würde genau das sagen, Gregor Paul. Ja? Jemand, der so etwas beschreibt, wie ich das beschreibe, ist ein Essentialist. Er sagt, das Chinesische, alle Chinesen denken so, nur Chinesen denken so, Chinesen denken immer so, ja, und alle Österreicher, alle und so weiter, was man dann Tür ist egal. Sowohl Hohenstein als auch Paul würden an der Stelle genauso diesen Essentialismusverdacht dem Begriff der internen Universalität gegenüber. Ich halte das nicht für richtig. Also ich glaube, also ich bin wirklich auch anti-essentialistisch. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie das Wesen der deutschen Kultur oder der österreichischen oder der chinesischen oder welcher immer gibt und dass dieses, das glauben pure Romantiker, also das glaubt zum Beispiel Herder, die Seele, Spengler, die Seele der abendländischen Kultur, die Seele der arabischen Kultur etc. oder das Wesen. Und dieses Wesen ist unveränderlich in der Zeit. An so etwas glaube ich nicht. Da denke ich auch, wie Bricolage-mäßig oder irgendwie als etwas stets sich Veränderndes und Veränderbares. Ja? Also das glaube ich nicht. Aber trotzdem scheint es mir doch unausweichlich und auch die Leute, die diesen Einwand machen, jetzt nehme ich nicht Sie als Beispiel, sondern etwa Paul oder Hohenstein, die reden ja dann doch wieder von den schweizerischen Verhältnissen, von den japanischen Verhältnissen und meinen damit nicht nur die Sprache, sondern auch etwas anderes. Und dieses Kollektive, was man damit doch bezeichnen muss, etwas relativ Stabiles, was aber auf alle Lebensbereiche irgendwie prägt, das macht die Sache aus. Das ist aber keine Essenz oder ein Wesen oder ein Unveränderliches. Aber es ist gut, dass Sie es gesagt haben. Ich denke, das muss man schon auch sagen, diese Wesensunterscheidungen da, die sind ganz verquert, die sind nicht zulässig. Es ist etwas mehr als die Sprache.
Das mit der Universalität hat man, wie weit führt dann die Universalität?
Bitte?
Wie weit führt die Universalität dann zurück?
Ach, das kann man nicht auf generell beantworten, wie weit das zurückführt. Ich meine, das hat sich ja seit Herder nicht geändert, dass man die Anfänge, wo etwas angefangen, seit wann etwas identisch ist, dass man das eher der Selbstbeschreibung überlässt. Worauf führt die türkische Identität zurück? Ja, auf die Zeit der Oguzen oder was? Worauf führt die österreichische Identität zurück? Also ich glaube, dass eine der Aufgaben der Philosophie ist, sich ihrer Kulturalität zu, wie soll ich jetzt sagen, einerseits bewusst zu sein, dass nicht philosophiert werden kann außerhalb der Zeit, außerhalb einer Kultur, unabhängig von Mitteln einer Kultur, und dass diese Kulturalität ziemlich weitreichend ist. Das, glaube ich, ist eine der Aufgaben schon einmal der Selbstreflexion der Philosophie. Aber dabei möchte ich nicht stehen bleiben. Aber die würde beinhalten, dass man fragt, ja, so wie ich es vorhin an dem Beispiel versucht habe, mit dem Aufheben zu exemplifizieren, dass man sich fragt, was sind die Möglichkeiten und auch die Gefährlichkeiten meiner Sprache, unserer Sprachtradition? Das Französische hat wieder andere Fähigkeiten als das Deutsche und auch andere Schwächen als das Deutsche. Und jede Sprache ist da verschieden. Also dass man sich dieser Sprachbedingtheit auch des Denkens bewusst wird. Das ist das eine. Und das betrifft ziemlich viel. Das betrifft die Art, wie wir Begriffe bilden, wie wir reagieren, wenn Galtung Recht hat mit der Schilderung seiner Stile. Dann geht das bis in die Frage, was ist eine Autorität? Was ist eine Autorität im Denken? Nicht? Wenn ich wollte heute noch Garfield zitieren, tu es auch. Garfield, nicht den Kater, sondern einen Autor dieses Namens, Jay Garfield, der in den USA Philosophie an einer tibetisch-buddhistischen Hochschule lehrt, also westliche Philosophie, und an einer normalen Universität buddhistisch-tibetische Philosophie unterrichtet. Beides seit vielen Jahren. Und von dem haben wir einen Aufsatz, die Dimensionen hermeneutischer Distanz in der Zeitschrift Polylog veröffentlicht. Und in dem bringt er ein paar Eingangsfragen. Und eine dieser Eingangsfragen möchte ich da jetzt zitieren aufgrund Ihrer Anfrage, wobei der Wortlaut der Anfrage noch einmal ist. Bitte? Wie war nochmal Ihre Frage genau? Ja, na, jetzt weiß ich wieder, wo ich abgewichen bin. Also ich glaube, dass die Philosophie sich ihrer Kulturalität bewusst sein muss, in der Sprache, in der Art auch der Stile, die dann auch solche Autoritäten betrifft. Und da gibt Garfield das Beispiel, dass er zitiert da einen Gesprächspartner. Dieser ist ein Direktor eines Forschungsdepartements am Zentralinstitut für höhere Tibetstudien, also eine Autorität in seiner Welt, und der sagt, wie kann ein authentischer Kommentar seinen Bezugstext kritisieren? Das kann er sich nicht vorstellen. Ein authentischer Kommentar kann einen Bezugstext nicht kritisieren in seinem Verständnis. Oder er sagt dann weiter, wenn ich den Kommentar eines westlichen Gelehrten lese, frage ich sofort, wer war sein Lehrer? ist genau die gleiche Frage, die Galtung den Japanern zuschreibt. Wer war sein Lehrer? Und dann frage ich, kommentiert diese Person aus der Perspektive dieser Nachfolge? Also der schildert da ein vollkommenes Unverständnis der westlichen Philosophie, Tradition, in der es ja geradezu zum Basisgeschäft gehört, den Lehrer zu kritisieren und zu überwinden. Also der Fortschritt, triffst du den Buddha, dann töte ihn. Ja? Der Fortschritt in der, ist eine Grundidee, auch in der Philosophie, in unserer Tradition. Aber es ist nicht die einzige, offenbar. Und solcher Kulturalität muss die Philosophie sich erstens, glaube ich, bewusst sein. Zweitens aber, das ist dann eigentlich erst der aktive Teil einer Philosophie in interkultureller Orientierung, muss sie an der Entwicklung von Begründungen für eine Weltkultur arbeiten. Ja? Man darf eigentlich solche Dinge nicht einfach hinnehmen, dass die einen sagen Menschenrechte und die anderen sagen, das sind westliche Menschenrechte. Das darf eigentlich die Philosophie nicht einfach als gegeben hinnehmen und sagen, ja, das sind politische oder religiöse Debatten. Da muss was geschehen. Gut, gibt es noch Fragen? Dann wünsche ich Ihnen eine gute Unterbrechung des Semesters. Wir sehen uns erst am Also am Dienstag nach Ostern ist jedenfalls frei. Nächste Woche auch.